Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, jetzt versuche ich es nochmal wunderbar. Guten Tag, meine Damen und Herren. Reden wir übers Geld. Der Titel dieser Veranstaltung, zu der ich Sie herzlich begrüße, ist eigentlich schon die beste Einführung, dass wir über Geld, über eine Förderung der Arbeit unabhängiger Verlage reden. Das verdankt sich der Kunststiftung NRW, die hat nämlich eine Tagung initiiert, verlegen als künstlerisches Projekt. Die hat vor ein paar Wochen in Düsseldorf stattgefunden. Eine Tagung, an der mehr als 60 Independent-Verlegerinnen und Verleger teilgenommen haben. Und diese Tagung gipfelte in einer Erklärung, in der die staatliche Förderung unabhängiger Verlagsarbeit gefordert wird. Diese Düsseldorfer Erklärung gibt uns hier auf dem Podium eine wunderbare Gesprächsgrundlage. Ich darf die Teilnehmenden kurz vorstellen. Isabel Pfeiffer-Pönsken, Ministerin für Kultur und Wissenschaft in NRW. Anna Jung vom Verlag Jung und Jung aus Salzburg, also unabhängige Verlegerin, genau wie Daniel Beskos am Ende unseres Tisches hier. Daniel Beskos vom Mayrisch Verlag in Hamburg. Begrüßen darf ich ebenfalls Dani Landolf, den Geschäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbandes SBVV und last but not least Michael Naumann, den Gründungsdirektor der Barenboom-Zeit Akademie in Berlin. Sie haben gemerkt, ich habe alle nur in ihren gegenwärtigen Berufen und Tätigkeiten vorgestellt. Herzlich willkommen Ihnen allen. Mein Name ist Thomas Böhm, ich bin Kulturjournalist und Verleger. Darf Sie im Namen der Leipziger Buchmesse und der Kunststiftung NRW begrüßen und im Publikum ebenfalls willkommen heißen den Präsidenten der Kunststiftung NRW, Fritz Behrens. So, und jetzt reden wir über das Geld. Herr Naumann, warum müssen wir das eigentlich tun? Warum müssen wir hier eigentlich sitzen? Sie waren doch der erste Kulturstaatsminister der Bundesrepublik. Sie waren vorher Verleger in Deutschland und in Amerika. Warum haben Sie denn damals in Ihrer Amtszeit keine Förderung unabhängiger Verlage auf den Weg gebracht? Ist Ihnen die Idee nicht gekommen oder fehlt es damals an so einer Initiative, wie sie jetzt stattgefunden hat?
Herr Böhm, dann merkt, Sie sind Journalist, das war ich ja auch mal. Sie wissen nicht, dass ich die Kurt-Wolf-Stiftung zum Wohle der unabhängigen Kleinverlage gegründet habe. Das sind jetzt inzwischen 50.000 Euro. Sie wissen auch nicht, so geht das eben in der Politik, die Lorbeeren verwelken schneller, als man rausfliegt, dass ich den gebundenen Ladenpreis für die Bundesrepublik in einem epischen Kampf in Brüssel gegen die Kommission gewonnen habe und bewahrt habe. Sie haben auch noch nie was von der Teilwertabschreibung gehört, Herr Burm, die ich ebenfalls vor dem Zugriff von Herrn Lafontaine gerettet habe. Ich hatte immer das Gefühl, der Börsenverein hat mir mal eine Perthes-Medaille gegeben und wenn ich mich ja so umgucke, niemand weiß mehr, wer Perthes war, aber Naumann ist inzwischen auch offenkundig unbekannt. Damit habe ich Ihre Frage wohl beantwortet.
Ja, nicht ganz. Nicht, ja. Ja und nein, denn es ging mir ja um sozusagen die Förderung, wie sie jetzt von den Verlagen gefordert, worden ist. Aber wir kommen da sicherlich gleich noch drauf zurück. Anna Jung, damit wir uns jetzt eine ungefähre Vorstellung davon machen können, über wie viel Geld wir denn reden. Sie haben in Österreich eine Verlagsförderung, die wir auch später noch zu sprechen kommen werden. Jetzt mal einfach ein Gedankenspiel. Wir kriegen das hin mit der Förderung. Wie viel Geld brauchen Sie und was würden Sie damit anfangen?
Wie viel Geld brauchen Sie, ist eine sehr schöne Frage. Das ist, glaube ich, nach oben offen. Also wenn sich dann noch eine Kreuzfahrt für den Verleger ausgeht, nachdem man irgendwie für alles andere das Geld verwendet hat, das kann man nicht beantworten. Also wie gesagt, so viel Geld wie möglich. Und ausgeben würde ich es, ich muss dazu sagen, dass ich ja eben zu den Privilegierten gehöre, die tatsächlich ja gefördert werden, weil wir in Österreich das Glück haben, dass wir Verlagsförderung haben und dass unser Verlag tatsächlich noch dazu zu den Glücklichen gehört, die relativ viel bekommen und wir insofern sowieso sehr viel Freiheit haben im Gegensatz zu vielen Kollegen in Deutschland, die ich alle wahnsinnig bewundere, wie sie das ohne hinkriegen und machen und wie sie trotzdem alle schaffen, zu realisieren, was ihnen am Herzen liegt. Wir haben das Glück und können das machen und kriegen Geld dafür. Mhm. Und trotzdem reicht es natürlich nie. Und das ist vermessen, das zu sagen, in unserem Fall, wahrscheinlich also in meinem Fall, weil wir eben wirklich viel bekommen. Und trotzdem würden mir noch tausend Sachen einfallen, für die ich immer noch gerne mehr Geld hätte, zum Beispiel für Öffentlichkeitsarbeit und um die, damit die Autoren einfach ein bisschen mehr Geld bekommen, als sie das bisher tun und man einfach deren Präsenz besser fördern könnte.
Das sind ja auch Forderungen aus der Liste der Düsseldorfer Erklärung. Dann fragen wir mal einen der von Ihnen bewunderten deutschen Verleger Daniel Beskos. Die Düsseldorfer Erklärung enthält eine Liste unter der Überschrift, was die unabhängigen Verlage auszeichnet. Und der erste Punkt darauf lautet, die unabhängigen Verlage verstehen ihr verlegerisches Tun als künstlerische Leistung. Was ist denn bitte schön die Kunst des Verlegens? Ich dachte immer, die Künstler in unserem Feld seien die Autorinnen und Autoren.
Das freut mich ja, dass ich das einem Verleger erklären darf. Also es ist, glaube ich, aus verschiedenen Ebenen künstlerische Leistung. Erstens sind die meisten in die unabhängigen Verlage oder viele von denen, die ich kenne, ja nicht gegründet worden zum Geld verdienen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man Ideen hat für Projekte, für Buchprojekte, die vielleicht so auf dem Markt nicht vorkommen, die vielleicht keine Chance hätten, die aber irgendwie inhaltlich spannend sind, künstlerisch wertvoll und die man unterstützen möchte. Das heißt, das gibt es ja in verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Belletristik, was klassischerweise so oft immer damit verbunden wird, Graphic Novels zum Beispiel, natürlich auch Lyrikprojekte oder auch Multimedia-Projekte. Es gibt alles Mögliche, was von den Verlagen angestoßen wird, vielleicht auch mit initiiert wird. Oft sind die Verleger ja auch selber Ideengeber, Impulsgeber für ein Projekt. Und ich glaube, die sind insofern schon an dem künstlerischen Gestaltungsprozess insgesamt beteiligt. Dazu kommt natürlich, dass das Ganze ja nicht aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus gestartet und geführt wird oft. Wenn es gut läuft, funktioniert es wirtschaftlich, manchmal aber auch nicht. Und trotzdem machen ja viele weiter, auch ohne Förderung in Deutschland. Und ich glaube, nicht zuletzt der Lebensstil passt sich dann ganz schnell dem der Künstler an, mit denen man arbeitet.
Mhm. Frau Pfeiffer-Pönsken, erreicht Sie diese Argumentation als Politikerin, Verleger als Künstler? Und wenn nicht, welche anderen Leistungen von Verlagen wären denn überhaupt staatlich förderungswürdig?
Also ich finde immer, dass man sich jeweils seiner Aufgabe und damit auch in seiner, nennen wir es mal Rolle, sehr stark bewusst sein muss. Und ich weiß nicht, ob ich diese Einschätzung teilen sollte, dass Verleger Künstler sind. Wenn Sie mal in den bildenden Kunstbereich gehen, ich wandere jetzt einfach mal geistig zu den Galerien, das lässt sich nämlich wirklich sehr, sehr gut vergleichen, dann haben die Galeristen eine ebenso verantwortungsvolle Aufgabe wie auch die Verleger eben im gesamten sozusagen kulturellen Leben eines Landes. Ich glaube, das müssen wir uns hier jetzt auch nicht dauernd gegenseitig versichern, da denke ich, sind wir alle der Meinung. Und trotzdem hat der Künstler eine andere Aufgabe als der Galerist oder eben der Verleger. Es ist mehr eine kuratorische Aufgabe. Und Kuratoren sind keine Künstler, sondern sind kluge Menschen, die zum Beispiel künstlerische Werke entwickeln helfen, positionieren helfen und so weiter. Also insofern würde ich das nicht unbedingt teilen wollen. Und die Aufgabe des Staates, also jetzt Sie fragen nach meiner eigenen Rolle, die sehe ich natürlich darin, dass wir uns Gedanken darüber machen und darüber sollten wir auch reden, welche Rahmenbedingungen schaffen wir, damit solche, sage ich jetzt mal, Kulturpflege, etwas altmodisch ausgedrückt, auch entstehen kann. Und gleichzeitig, und daran wollte ich jetzt gleich am Anfang auch mal erinnern, gleichzeitig die Unabhängigkeit der Verlage dadurch in keiner Weise in Gefahr gerät.
Daniel Landhoff, bei der Tagung in Düsseldorf war ein Referent aus der Schweiz mit dabei, André Stettenhofer, Referent für Verlagsförderung in der Schweiz, und dessen Ausführungen haben, so hieß es in einem Bericht, Staunen über die Möglichkeiten in den Nachbarländern hervorgerufen. Lassen Sie uns doch auch mal staunen. Erklären Sie uns, wie Sie das hingekriegt haben mit der Verlagsförderung in der Schweiz. Wie sieht die aus? Wie sind Sie ans Geld gekommen?
Ja, ich muss vielleicht zuerst kurz etwas korrigieren. Wir haben in der Schweiz zum Beispiel keine Kurt-Wolf-Stiftung, wir haben keine Preisbindung mehr. Wir sind ein Hochpreisland, wo eine Putzfrau bei uns so viel verdient wie ein Lektor in Deutschland. Wir sind ein 10-mal kleinerer Markt als Deutschland. Wir haben 4 Sprachregionen und alle Verlage haben die Schwierigkeit, quasi außerhalb der Grenze immer wieder ihre Geschäfte ankurbeln zu müssen. Das mal zu den Rahmenbedingungen. Und jetzt zu den tollen Sachen, wie wir dazu gekommen sind. Worauf wir ganz stolz sind jetzt bei diesem Modell, dass wir in der Schweiz eine seit 2 Jahren jetzt laufende, funktionierende Verlagsförderung haben, ist, und da kann ich anknüpfen, was Sie genau gesagt haben, dass wir eben in der Politik durchgebracht haben, dass Verlage keine Künstler sind, aber dass Verlage in diesem ganzen Ökosystem eben ihre wichtige Rolle haben, in diesem Ökosystembuch. Häufig und bei uns immer noch lang und zu lange ist einfach der Künstler, die Künstlerin gefördert worden. Und da gab es Verlage, die gesagt haben, ja, die Autorin kriegt ein Werkstipendium, der Verlag kriegt vielleicht einen Druckkostenzuschuss, aber der verkauft 250 oder 1000 Exemplare von diesem Buch und das kann nicht sein. Wenn wir die Autoren seriös fördern wollen, dann müssen wir auch schauen, dass es im Verlag und auch im Buchhandel, in dieser ganzen Kette etwas übrig bleibt. Und das bringt ja nichts, wenn wir einfach alles Geld den Autoren, den Künstlern geben. Und das haben wir geschafft und darauf bin ich stolz und das hat lange gedauert. Wir haben Kolleginnen von mir, ich weiß nicht, ob sie hier im Saal sind, Lucia Leites war hier eigentlich der Spiritus Rector dieser ganzen Geschichte, hat jahrzehntelang fast an dieser Botschaft gearbeitet, dass eben auch Verlage wichtig sind und dass wir dafür Geld brauchen. Wir haben verschiedene Anläufe genommen, sind immer wieder gescheitert und schließlich haben wir jetzt dieses Modell, das nicht ganz so viel Geld ausschüttet wie in Österreich. Es sind knapp 70 Verlage, die insgesamt 1,4 Millionen Franken bekommen. Das reicht nicht sehr weit, aber das Modell ist so ausgestaltet, dass es beliebig skalierbar wäre nach oben. Also, und wir werden jetzt auch dafür kämpfen, dass wir mehr Geld bekommen. Also es war harte politische Arbeit, Überzeugungsarbeit und es ist Strukturhilfe. Und das ist mir auch noch wichtig, wir kommen vielleicht dann darauf, wir haben das versucht, rational zu machen. Eine Art Förderung aus dem 21. Jahrhundert. Wir sehen das, was zum Teil jetzt hier an Diskussionen sind, dass man sagt, wir brauchen Geld als Verlage. Das ist korrekt. Und, aber einfach quasi, wir zahlen irgendwie ein paar Prämien aus. Das sind alles Sachen, wo wir gesagt haben, möchten wir verhindern. Wir möchten ein modernes Instrument, das rationale Kriterien hat, das planbar ist, Planungssicherheit gibt und das letztlich eine strukturelle Förderung ist und sich abhebt auch von einzelnen Druckkostenzuschüssen oder was sonst noch Verlage profitieren.
Was ist das Rationelle daran?
Dass wir zum Beispiel sagen, es ist nicht eine Expertengruppe, die sagt, das ist jetzt ein guter Verlag, der muss jetzt Geld kriegen, sondern dass wir ganz klare Kriterien aufstellen, wer kann Geld bekommen, da muss ein Verlag nachweisen, dass er professionelle Strukturen hat, dass er ein Lektorat hat, dass er ein Büro hat mit festen Bürozeiten, dass da ein Korrektorat drin ist, dass Marketing und Vertrieb Strukturen vorhanden sind. Das ist zum Beispiel das eine. Rational ist auch, dass wir gesagt haben, es bringt ja nichts, nur Belletristikverlage zu fördern. Wir haben in der Schweiz sehr viele gute Sachbuchverlage. Wir haben Kinderbuchverlage, Graphic Novels haben Sie erwähnt. Also es soll nicht nur Belletristikverlage gefördert werden. Rational finde ich auch, dass wir sagen, wir machen keine Aussagen über die Inhalte, die die Verlage machen. Also es gibt keine Kommission, die sagt, das sind gute Bücher, die dieser Verlag macht und der macht keine guten Bücher. Wenn er quasi eben diese Eintrittshürde der Professionalität überschritten hat, und da gibt es auch eine Mindestschwelle, Umsatz, die wir machen müssen, um Geld zu bekommen, das sind so rationale Kriterien, die wir versucht haben, da reinzubringen.
Sie haben vorhin vom Ökosystem gesprochen. Wir bleiben noch mal eine Sekunde dabei und sprechen pauschal über das Geld. In der Düsseldorfer Erklärung sind ja viele konkrete Forderungen, auf die gehen wir gleich noch ein. Aber es gibt da ein Wort, ein schönes Wort, das heißt Bibliodiversität. Das lässt sich übersetzen mit der Vielfalt der Bücher. Ist auch so von der Natur abgeleitet wie dieses Ökosystem. Wenn ich Controller in einem der abhängigen Verlage wäre, dann würde ich sagen, Bibliodiversität ist ein schöner Euphemismus für Überproduktion, für Produkte, für die es offensichtlich keine Interessenten gibt. Warum soll ich denn bitteschön das staatlich fördern? Es wäre doch viel besser, wir bringen der Verlegerschaft mal ein bisschen betrieblichen Zack bei. Von dieser Betriebswirtschaft ist in der Erklärung nirgends die Rede. Das ist doch seltsam.
Wenn ich jetzt angesprochen bin, also ich finde ja, die Thesen in der Erklärung sind ja mit Absicht zugespitzt. Ne? Es soll ja eine Diskussion aufgemacht werden, welchen Anteil haben die Verlage am Kulturbetrieb, welchen Anteil haben sie auch am kulturellen Leben des Landes. Und was wir eben gehört haben, was ja ein sehr schöner Gedanke ist, wieso fördert man Autoren Und jetzt in Deutschland zum Beispiel auf der anderen Seite dann aber auch Buchhändler durch den Buchhandlungspreis. Aber die Zwischenvermittlung wird halt nicht gefördert. Das ist ja so die Frage, wenn man möchte, dass diese Texte, die es wert sind, gefördert zu werden in ihrer Entstehung, auch möchte, dass sie verbreitet werden können, braucht man vielleicht die entsprechenden Strukturen. Es stimmt aber natürlich, dass die Förderung, die da gemacht wird, ist ja eine Förderung, die willentlich in einen Kulturbetrieb gegeben wird, so wie zum Beispiel Theater auch subventioniert werden. Das Problem ist, dass man als Verlag immer eine Doppelposition hat, als Kulturschaffender einerseits und auch oft wahrgenommen und vielleicht sogar ausgezeichnet wird und andererseits aber natürlich als Wirtschaftsunternehmen wahrgenommen wird. Also wir sind immer für viele Behörden, so sind wir einfach ein Wirtschaftsunternehmen, ganz normal. Dann frage ich mich aber, warum fangen dann Wirtschaftsförderungen bei bestimmten Schwellen an? Also zum Beispiel kann ich von der Stadt Hamburg Geld bekommen, wenn ich hier in Leipzig einen Stand machen möchte. Dafür muss ich aber einen Stand mieten, der erstmal sehr, sehr groß ist. Den brauche ich nicht, den möchte ich auch gar nicht. Warum muss ich 25.000 Euro ausgeben, um überhaupt förderungswürdig zu sein? Da könnte man zum Beispiel über die Schwellen der Förderung sprechen. Also ab wann greifen die, an welchen Punkten greifen die an? Und dann könnte man auch einfach mit einem relativ einfachen Mittel viel Vielfalt erzeugen.
Ich hätte, genau, Herr Norman.
Darf ich?
Bitte, bitte.
Also, ich bin in Hamburg angetreten als Bürgermeisterkandidat und habe nicht krachend, aber schön verloren. Mir ist völlig neu, dass die Stadt Hamburg Ausstellungskajüten, Kojen kofinanziert. Warum eigentlich? Also das verstehe ich überhaupt nicht, das hätte ich sofort abgeschafft. Erstens. Zweitens wird hier immer unterschieden zwischen abhängigen und unabhängigen Verlegern. Ich war insgesamt 13 Jahre lang in einem Großkonzern Verleger, nämlich Rowohlt und dann Henry Holt in Amerika. Ich war wahrscheinlich der unabhängigste Verleger überhaupt, weil mein Besitzer, ich war kein Sklave, aber auf alle Fälle der Besitzer der Firma, mich hat machen lassen, viel unabhängiger gewissermaßen, als wäre da mein eigenes Geld zur Debatte gestanden. Also da sollten wir auch genau hinschauen. Drittens wollte ich noch etwas sagen. Sie haben eben gesagt, die kleinen Verlage werden nicht gefördert. Also ich habe eben schon den Kurt-Wolf-Preis erwähnt, nicht Theodor Wolf, sondern Kurt-Wolf-Preis erwähnt. Es gibt auch andere Preise für junge Verlage. Und dann wollte ich den Schweizer und Österreicher Kollegen noch etwas sagen. Die Förderung in diesen Ländern gehorcht auch der für die kleinen und großen Verlage der Economy of Scale. Es ist in Deutschland genauso teuer, ein Buch herzustellen. Die Druckkosten sind fast identisch wie in Österreich und in der Schweiz. Aber ihr habt einfach viel geringere Möglichkeiten, weil der Markt kleiner ist. Und darum ist es ganz einfach, wenn ein Land sich kulturell selbst interpretiert und versteht und die Regierung, dann fördert es. Und das ist aber ein kleines Land wie etwa die Schweiz oder Österreich oder Finnland, dann macht das großen Sinn. Deutschland hat 4.000 Verlage und mindestens so viele Buchhandlungen. 4.000 Verlage werden gezählt. Das sind natürlich, davon sind ungefähr 3.500 selbstausbeutende ein bis zwei Buchverlage pro Jahr. Aber auch da gibt es ganz große Überraschungen. Und selbstverständlich werden die Verlage auch vom Staat, und insofern ist, ich kenne diese Deklaration aus Hamburg nicht so genau, ist natürlich auch ein bisschen in die Irre führend, denn selbstverständlich werden Verlage gefördert. Zum Beispiel mit der halben Mehrwertsteuer. Das ist nicht selbstverständlich. Und mit zahlreichen Abschreibungsmöglichkeiten. Ich will Ihnen nur eine sagen. Also ich habe kürzlich das erlebt, dass einer meiner Autoren, die ich ja mal an Land gezogen hatte, Mo Yan, den Nobelpreis bekommen hatte. Dann rief ich ganz stolz beim Rowohlt Verlag an und wollte gratulieren. Ja, die hatten den schon längst verramscht, weil Stockholm ist ja immer sehr langsam mit der Würde, Auszeichnung von großen Schriftstellern, aber haben natürlich das alles schön abschreiben können. Also in wenigen Worten, auch Kleinverleger sind Abschreibungskünstler und insofern vielleicht doch förderungswürdig. Aber in anderen Worten, man kann ganz einfach Österreich und die Schweiz nicht mit dem riesigen Markt der Bundesrepublik vergleichen mit sage und schreibe zwischen 80.000 und 90.000 Neuerscheinungen jedes Jahr.
Ich wollte Ihnen, glaube ich, gar nicht so sehr als Opponent entgegensprechen. Also es ist eigentlich so, die Unterscheidung zwischen unabhängigen und abhängigen Verlagen, die oft gemacht wird in der Diskussion, die finde ich furchtbar. Ich würde die nicht machen wollen. Ich rede von Verlagen als Kulturträgern und damit meine ich auch größere Verlage. Also ich meine auch konzernabhängige Verlage, weil ich deren Arbeit genauso kenne und schätze und auch weiß, was in den Lektoraten in den großen Verlagen geleistet wird und überhaupt in den Verlagen. Ich glaube, es geht nur eher darum, dass man die Verhältnismäßigkeit sieht von Kultur, man sieht eigentlich um sich herum sehr viel Kulturförderung für Autoren, warum sind Theater alle durchsubventioniert zum Beispiel? Das ist ich verstehe das Modell, aber ich verstehe nicht so ganz, warum es bestimmte Kulturbranchen unterschiedlich behandelt werden. Und das ist so die Frage, ob es eine Notwendigkeit gibt, überhaupt mal darüber nachzudenken, welche Art von Kulturförderung man möchte oder ob man das wirklich dem freien Markt überlässt. Das ist ja die Frage, die da dem entgegensteht.
Nach Ihren Ausführungen gerade, Herr Naumann, habe ich den Eindruck, Sie würden diesen Forderungen, die im Raum stehen, doch eine Absage erteilen. Ist das richtig?
Forderungen, die im Raum stehen, würde ich immer redigieren. Weil Forderungen stehen nicht und der Raum ist riesengroß und es ist nicht ganz klar, worum es da eigentlich geht. Das Einzige, was ich in dieser ganzen Debatte anzumerken habe, ist, es gibt Länder, in denen die Subvention von Texten, Büchern durch Verlage historisch bekannt sind. Und da muss ich nicht unbedingt auf das literarisch reiche Imperium der Sowjetunion hinweisen, aber da war alles subventioniert. Auch sogar die Autoren, die nicht gedruckt wurden, konnten überleben. Also in wenigen Worten, ich möchte ungern den Staat in eine unmittelbare Subventionsnähe von Verlagen und unabhängigen Verlagen bringen. Denn niemand garantiert, dass da plötzlich, das erlebe ich ja in der Politik, Einfluss genommen wird über Personalpolitik in erster Linie.
Gut, aber Entschuldigung, wenn ich hier dazwischen gehe, ich denke, dass dieses Problem haben Sie auch, wenn Sie, wie gesagt, Theater fördern, wenn Sie öffentlich-rechtliche Medienanstalten fördern.
Das macht es ja nicht besser.
Das macht es nicht besser, aber man kann das ja auch entsprechend einrichten, dass das keine Beeinflussung gibt. Also Sie haben absolut recht, dass unser Modell, das wir jetzt in der Schweiz durchgesetzt haben, lässt sich nicht einfach so auf Deutschland übertragen. Der Betrag, der dafür eingesetzt werden müsste, wäre wahrscheinlich viel, viel zu groß. Aber wir haben natürlich hier Mechanismen eingerichtet, wo jetzt mit dieser Förderung keine Beeinflussung irgendwelcher Art in die inhaltliche Arbeit geschieht. Und deshalb mit diesem Argument kann man eigentlich eine Verlagsförderung nicht zurückweisen. Was mir auch auffällt von außen ist, dass lustigerweise entgegen der Diskussion in der Schweiz die Buchhandlungen hier in Deutschland gefördert werden können durch diese Prämien. Das scheint offenbar kein Problem zu sein. Das wiederum ist bei uns viel das größere Problem, denn uns bei die öffentliche Hand in der Schweiz sagt, ja, aber weshalb denn Buchhandlungen fördern und nicht den Metzger oder die Bäckerei, die auch für ein Dorf Leistungen erbringen. Und da haben wir die gleichen Probleme jetzt wie hier die Kollegen in Deutschland, die sagen, aber wir sind doch als Verleger Teil dieser Kette, wie ich gesagt habe. Und da ist auch wichtig, dass sie Promotion machen können, dass sie, die Österreicher haben dafür auch noch eine Kasse, dass man hier in Leipzig sich den Stand finanzieren kann. Und das gehört heute zum Verlegen dazu. Nur schöne Bücher machen reicht nicht.
Frau Pfeiffer-Pönsken, Sie wollten...
Ich würde vielleicht zwei Gedanken da nochmal einbringen. Das eine sind, dass man sich eben über noch eine ganz andere Frage unterhalten muss. Da bin ich nicht die Expertin, aber es muss auch mal geklärt werden, wie sich das eigentlich mit dem EU-Beihilferecht verhält. Es ist ja nicht so ohne weiteres möglich, welchen Wirtschaftszweig auch immer einfach zu fördern, in der Weise, wie Sie es jetzt für die Schweiz vorstellen. Ich glaube, das wäre EU-rechtlich vermutlich nicht möglich, ich weiß es nicht, aber ich würde mal in diese Richtung denken. Und ich finde auch eben das Thema der Abhängigkeit, darüber sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer nachdenken. Das finde ich auch sehr problematisch. Ich denke eher, dass die Möglichkeiten in den Rahmenbedingungen liegen. Steuerlich ist das eine und dann das Thema Preise. Also das ist zum Beispiel jetzt kein Problem, wenn in der Bundesrepublik von Seiten des Bundes dieser Buchhandlungspreis vergeben wird, das sind ja, glaube ich, insgesamt waren es letztes Mal über 100.
Runde 100
Buchhandlungen unterschiedlichster Art, deutschlandweit, die sozusagen einen Preis, der sich auch in einer Prämie ausdrückte, gefördert worden. Das ist ja eine Förderung, die aber eben doch eine andere Möglichkeit ist. Oder jetzt Nordrhein-Westfalen, aber es gibt auch andere Bundesländer, mir fällt jetzt gerade Baden-Württemberg ein, es sind aber noch mehr, machen eben genau das, was Sie auch gesagt haben, ich nenne sie jetzt mal die kleinen Verlage, um nicht dieses abhängig-unabhängig immer wieder zu sagen, durch solche Preise zu fördern, die dann auch mit einer ordentlichen Summe Geldes verbunden sind. Also das sind Möglichkeiten, finde ich, die sind in dem deutschen auch Rechtssystem viel realistischer und erfüllen ja auch einen Zweck, haben aber nicht diese kontinuierliche strukturelle Förderung, die Sie haben. Und ich glaube, dass das einfach EU-rechtlich nicht möglich ist. Gut. Ich würde aber sagen, dass man eben einfach ja über solche vielleicht breiteren Arten von, ich sage jetzt mal Stipendien und solchen Geschichten nachdenken muss.
Wenn ich da kurz, ich kenne mich da rechtlich zu wenig aus, wir sind ja auch bekanntlich nicht in der EU, was ich sehr bedauere, aber ich glaube, dass, also wenn ich doch gucke, was hier in Deutschland und in der EU für die Filmindustrie gemacht wird, für die Landwirtschaft, für x Branchen, dann muss es doch möglich sein, auch für die Verlagsbranche was Ähnliches auf die Beine zu stellen. Das andere ist ja schön und gut. Ja, das andere ist ja schön und gut mit den Buchhandelsprämien. Aber
nicht jetzt immer alles durcheinander. Bleiben wir mal bei dem ersten Thema.
Nein, ich sage nur, also, wenn wir beim anderen bleiben, Entschuldigung, dann ist es einfach so, das hat dieses Paternalistische, wir geben denen jetzt mal diesem Jahr 50.000. So kann man nicht, also wenn wir professionelle Verlagsarbeit machen wollen, kann man so nicht planen. Und dann, ich sage nicht, dass das, ich habe nicht die Lösung für Deutschland. Ich sage nur, diese Überlegung, quasi, ich gebe jetzt Ihnen mal 20.000 Euro und dann vielleicht in 5 Jahren kriegst du mal 100.000.
Ja, wir haben's
das haben wir versucht, anders zu machen. Und das kann man auch sagen, wir machen nur 3% vom Umsatz zum Beispiel.
Also auch wenn es nervt, wir gehen jetzt wieder ans EU-Recht zurück. Sie können das in dem Moment erreichen. Ja, Österreich hat diese Förderung aber schon sehr, sehr lange.
Das wäre
das
meine
weiß
Frage.
Ich nicht. Wann ist Österreich in die EU eingetreten? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wissen Sie das zufällig? Sie haben nämlich die Förderung seit 92.
Wir haben es genau so lange.
92, aber
genau.
Ich weiß
nicht. Aber nein, das war vorher schon.
Eben, also, ne, das ist sozusagen gut gelaufen. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und ich sag mal, im gesamten Kunstbereich haben wir ja ein, übrigens nicht, und wenn Sie es EU-rechtlich geregelt bekämen, dass wir zum Beispiel solche Fragen gleichstellen mit der Landwirtschaftssubventionierung und Ähnlichem. Alles gut, aber wir können es nicht in Deutschland alleine machen. Das ist vielleicht der Knackpunkt dabei, dass wir nicht sozusagen, wir können es nicht Deutschland weit regeln, sondern wir müssen dann wahrscheinlich die nächste Etage nehmen. Das vielleicht nur mehr zu der rechtlichen Seite. Und ich finde Ihr Verhältnis zu Wettbewerben ein bisschen irgendwie schwierig. Ich empfinde Wettbewerbe, die in der Kunst ja überall sehr vielfältig, übrigens auch in der Wissenschaft vorhanden sind, nicht per se schon paternalistisch. Also das finde ich jetzt ein bisschen zu kurz gesprungen.
Wenn ich noch etwas zur Ehrenrettung des Staates sagen darf und der dazugehörigen Politik, ist auch schon in diesem Kreis wahrscheinlich schon völlig vergessen. Die Buchpreisbindung, die in Deutschland über 120 Jahre alt ist, ist in der rot-grünen Regierung Gesetz geworden. Das war sie nie. Gleichzeitig rühme ich mich, in das Warenwirtschaftswettbewerbsgesetz einen Satz eingeführt zu haben. Ist auch nicht so bekannt geworden, wie man gemerkt hat, nämlich, dass der gebundene Ladenpreis auch für den elektronischen Warenhandel gilt. Das war zu dem Zeitpunkt, als Amazon in Fulda gerade eine riesige Halle aufgebaut hatte. Das hat die sehr geärgert. Und schließlich und zuletzt, wenn ich höre, dass was die Schweiz alles nicht tut bzw. tut, um die lokale Industrie, zu der gehört ja auch der Buchhandel, zu fördern, am meisten tut sie für die Finanzwirtschaft. Und also das wollte ich nur mal als so Teaser dazwischen werfen, da sind wir uns beide, glaube ich, einig. Und schließlich,
ich bin ja auch nicht hier, um die Schweiz zu verteilen.
Nein, und schließlich, ja, ich auch nicht, Deutschland. Und schließlich und zuletzt, was der Staat tun kann, ist das derzeitige Urheberrecht revidieren. Das ist ziemlich irre, was da gelaufen ist, zum Nachteil der Verlage. Das lässt sich aber mit der nächsten Regierung novellieren. Und wenn der Deutsche Buchhandel und der Börsenverein und Sie auch als Verleger und Autoren sich den einsamen Streitern um Reuss und andere und K.D. Wolf anschließen würden, wäre das begrüßenswert. So jedenfalls kann es meines Erachtens nicht stehen bleiben.
Schauen wir uns die Vorschläge aus der Düsseldorfer Erklärung an, Frau Pfeiffer-Pönzen. Sie haben ja gerade das Modell des Buchhandels Preises ins Spiel gebracht. Sowas könnte es eben auch für unabhängige Verlage geben. Beim Buchhandelspreis, Sie haben es schon gesagt, wurden letztes Mal 100 Buchhandlungen ausgezeichnet mit Pi mal Daumen 7.000 Euro. Dann wären wir bei 700.000 Euro. Das sind doch Peanuts. Das kriegt das Land NRW doch spielend hin. Und Sie könnten dann als die Bewahrer der Biodiversität gelten.
Also, lieber Herr Böhm, ich stehe überhaupt nicht auf solche Schlagwörter. Damit können Sie mich nicht einfangen. Aber das mal nur nebenbei. Ich wollte nur noch mal sagen, es gibt ja jetzt einen Preis in Nordrhein-Westfalen dazu. Ist Ihnen das entgangen?
Nein, nein.
Ich wollte es nur mal fragen. Bisher ist der konzipiert auf alle 2 Jahre. Wir denken im Moment drüber nach, wir werden den sicher nicht abschaffen, sondern wir können uns da alles Mögliche vorstellen. Ich bin ja jetzt seit einem halben Jahr da und malträtiere alle Mitarbeiter im Ministerium mit meinen schrägen Vorstellungen. Wir sind da mitten im Gespräch und das sind Formen, die ich mir eben als Förderung vorstellen kann und die wir ja schon de facto auch machen.
Ich will irgendwie das Geld für diesen Preis zusammen bekommen, der da von den Independent-Verlegerinnen und Verlegern gefordert wird, ausgedacht worden ist. Michael Naumann, Sie mit Ihrer großen Erfahrung als Verleger, als Politiker, können Sie mir einen Rat geben, wie komme ich an das Geld? Andi, fangen wir an mit den, oder machen wir es ganz anders? Ich habe mal gehört, die großen Verleger, die arbeiten, die machen ihre Projekte, die konzipieren die immer auf Servietten. Ich habe mal eine Serviette mitgebracht, sogar 2, falls ich mich verrechnen sollte. Da können wir doch mal die Forderungen in der Düsseldorfer Erklärung durchrechnen und Sie korrigieren mich bitte in bewährter Art und Weise, falls ich mich vertue. Also wir haben 7.000, wenn wir diesen Preis jetzt mal nehmen, es gibt bei dem Buchhandelspreis gibt's 7.000 Euro für 100 Buchhandlungen. Wie viele Verlage müssten wir in Deutschland wohl ansetzen? Wie viel wollen wir da auszeichnen? Was würden Sie sagen?
Naja, wenn Sie die sagen, die Buchhandlungen und die Verlage sind etwa in gleicher Zahl vorhanden, könnte man es ja parallel machen.
Ja, dann machen wir es. Dann haben wir 700.000 Euro.
Das ist, glaube ich, nicht das, was ich jetzt sagen würde. Es ist eh interessant, dass ich ganz viele Dinge als Position hier zugewiesen kriege, die ich gar nicht selber sage.
Nein!
Also wenn Sie es jetzt so durchrechnen möchten, dann ist das ja vielleicht mal eine Grundlage für den Anfang. Und das ist auch tatsächlich ja eine ganz andere Summe. Also selbst in Österreich wurde jetzt mehr erwähnt. Das ist ja Quatsch. Wir brauchen es ja so nicht rechnen.
Nein,
also,
wir fangen mal mit dem Preis an. Dann fordert die Düsseldorfer Erklärung den Aufbau einer Bundeszentrale für literarische Bildung.
Darf ich Ihnen dazu mal einen Tipp geben?
Ja.
Wir haben eine Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. An deren Spitze steht ein Präsident, der absolut kulturaffin ist. Affin, Krüger, mit dem ich schon sehr viele Kulturveranstaltungen, Tagungen, Konferenzen, weiß der Geier was gemacht habe. Warum haben Sie nicht schon längst mit dem mal gesprochen, dass man solche Aktivitäten gemeinsam macht? Die haben ein fantastisches Netzwerk über ganz Deutschland. Das können Sie gar nicht aufbauen. Ja, weil bis in jede Kommune sind Sie vernetzt. Sie machen unendlich viele wirklich tolle Veranstaltungen, die nicht so öffentlichkeitswirksam sind, aber genau die richtigen potenziellen Interessenten treffen. Mit dem würde ich mich zusammentun. Ich glaube, dass der absolut ansprechbar ist.
Ich will trotzdem eine Summe hinschreiben. Ich möchte ja, wie gesagt, den Forderungen da folgen und wir wollen über Geld sprechen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat einen Jahresetat von 50 Millionen Euro, 34 Millionen für Sacharbeit, 12 Millionen für Personal, 4 Millionen für Verwaltung. Wir wollen ja vernünftig anfangen und die Kollegen arbeiten ja schon verdienstvoll, also schreiben wir mal 10 Millionen hin. Was halten Sie davon? Ein Fünftel.
Können Sie mir mal sagen, sind wir jetzt hier bei einer Unterhaltungssendung bei RTL? Oder wollen wir seriös sprechen?
Nein, wir wollen über Geld sprechen. Wenn man über Geld spricht, muss man ja wissen.
Seriös über Geld und nicht mit diesen Zahlen spielen. Die Wahrheit ist ganz einfach, die Vorstellung, dass ein Millionen- oder vielleicht 500-Millionen-Etat, um mal richtig in die Vollen zu greifen, von der Bundesregierung ausgeschrieben wird, um Verlage zu fördern, wird dazu führen, dass es Kommissionen gibt, die entscheiden, wer was kriegt.
Ja, und das spricht doch nicht gegen das Geld. Das spricht doch nicht gegen
das
Geld.
Nein, das spricht ganz einfach gegen die Lebenserfahrung, weil Kommissionen in Deutschland selbstverständlich politisch besetzt werden. Falls Ihnen das noch nicht aufgefallen ist, ist es ja eben schon jeder, der mal eine Intendantenwahl beim ZDF beobachtet hat von außen, weiß, wie es dazugeht. So, dann wird also das Geld verteilt. Also ich kann mir vorstellen, K.D. Wolf, der hätte das in den 68er Jahren gegeben, der war ja immer mit einem Bein im Gefängnis. Der hätte den Preis nicht bekommen. Und der Verlag hieß ja auch noch dummerweise Roter Stern. Umgekehrt wäre es auch heute so, können Sie ganz sicher sein, dass die Kommission diesem vermaledeiten, das sage ich jetzt ganz einfach einmal nur so, Kubitschek, würde den Preis auch nicht bekommen. Also in anderen Worten, ich finde es wunderbar, dass das Geld da bleibt, wo es hingehört, beim Finanzminister und nicht etwa zur Förderung von Verlagen in dieser Höhe, wie er ihn offensichtlich am Ende dieses Taschentuches vorschwebt, ausgezahlt wird. Es führt zu Abhängigkeiten und Wohlverhalten und Staatstreue und Kommissionstreue und Intrigen und Besetzungskämpfen zwischen den Parteien. Ich kann nur sagen, da werde ich plötzlich als Sozialdemokrat zum neoliberalen Kulturträger.
Haben Sie damals, als die Kurt-Wolf-Stiftung gegründet worden ist, die ja auf Ihre Initiative zurückgeht, haben Sie damals genau diese Bedenken gehabt? Ich meine, die vergibt ja auch einen Preis und so weiter.
Ganz richtig, aber das wird von den Kleinverlegern selbst unter sich, sie machen das unter sich aus. Da ist kein Staat dabei.
Stefan Weidl im Publikum schüttelt den Kopf, er war ja langjähriger...
Das ist mir völlig neu. Bei uns weiß ich ganz genau, wer drin saß. Das waren.
Sehen Sie, da hatten Sie offensichtlich eine falsche Weichenstellung, die einer Verlags.
Ja. Ja, natürlich ändert sich was, aber das hat sich in diesem Fall ganz gewiss nicht zum Besseren geändert.
Aber Herr Naumann, wenn ich vielleicht noch mal dazwischen darf, ich sehe die Problematik, dass es sehr viel Geld wahrscheinlich ist, wenn man das wirklich richtig gut machen möchte, und die Probleme, die Sie genannt haben, rechtlicher Art, die kann ich auch nicht beurteilen, nur diese Gefahr, nochmals, sehe ich nicht. Man kann wirklich sagen, wir hätten hier 20 Millionen, wenn man jetzt das skaliert von der Schweiz, 2 Millionen, jetzt 20 Millionen Euro in Deutschland für Verlage. Man könnte hier ganz professionelle Richtlinien, wie ich das versucht habe, kurz darzulegen, sehr rationale Kriterien, die eben nicht Experten, das ist vielleicht der Unterschied zu Österreich, das wollten wir bewusst nicht, irgendwelche Verleger, die anderen Verleger Gelder zuschießen oder Staat, der sagt, das ist ein guter Verlag oder nicht guter Verlag. Wir können das auch deckeln gegen oben, aber wir haben auch, da bin ich ganz bei Ihnen, natürlich Konzernverlage dabei, das gibt es in der Schweiz nicht so viele, aber wir haben große Verlage wie Diogenes, Kain und Dorber, die kriegen selbstverständlich auch was. Und von daher gibt es rationale Kriterien, die man bei einer solchen Forderung einsetzen könnte. Und da sehe ich wirklich nicht das Problem. Ich sehe es an anderen Orten, da gebe ich zu. Aber nicht jetzt, dass es irgendwie zu viel Gemauschel ist. Und dass wir eine Branche sind, die auch wirtschaftlich Erfolg hat, da sind wir auch stolz drauf. Und es gibt aber je länger, je mehr halt einfach sehen wir, dass es auch gerade dort, wo die Ränder, die wichtigen Sachen, die Innovationen zum Teil auch herkommen, dass es dort wirtschaftlich immer prekärer wird. Und dass man jetzt darüber nachdenkt, ob man da irgendwie ein bisschen helfen kann, ohne eben hier mal ein bisschen Geld zu verteilen. Das ist ja gut, das können wir auch immer brauchen, das können die Buchhandlungen brauchen. Aber dass man sich Gedanken darüber macht, wie könnten wir das längerfristig mit einem guten Modell absichern, das finde ich schon richtig. Ich dachte eigentlich, ich komme hierher und werde die Verlagsförderung in Deutschland ein bisschen, weil ich diese Ideen auch ein bisschen unausgegoren fand, in dieser Düsseldorf-Erklärung eher bekämpfen. Und jetzt bin ich hier der große Verteidiger der Verlagsförderung in Deutschland.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass wegen der hohen Bücherstand, Kajütpreise in der Frankfurter Buchmesse, Kehl bei Diogenes die einzig richtige Konsequenz gezogen hat, der ist einfach nicht mehr gekommen. Das war auf dem Höhepunkt seiner Erfolgskurve übrigens.
Wir haben ja etliche Verlegerinnen und Verleger im Publikum, habe ich gesehen, die an der Düsseldorfer Erklärung mitgewirkt haben. Deswegen würde ich an dieser Stelle gerne das Podium öffnen für Beiträge aus dem Publikum. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir da ein Saalmikrofon vorgesehen haben, Nils. Und da kommt's. Ja, nehmen wir eins hier. Wir haben ja genug.
Darf ich erstmal eine dumme Frage stellen? Warum ist der Markt für Bücher in Österreich so viel kleiner? Weil wer auf Deutsch schreibt, kann ja auch in Deutschland Bücher vertreiben. Also wirklich, wirklich eine reine Wissensnachfrage. Ich weiß, in der Schweiz ist es bestimmt anders wegen der Vielsprachigkeit, aber vielleicht auch ähnlich.
Es ist durchaus so, dass man als österreichischer Verlag es sehr viel schwerer hat, in den deutschen Markt zu kommen. Und es ist auch so, dass am deutschen Markt österreichische Autoren, die in österreichischen Verlagen erscheinen, nicht so beliebt sind wie österreichische Autoren, die in deutschen Verlagen erscheinen. Es ist nicht so einfach. Also es ist immer noch der Marktanteil, der Anteil an Büchern, die in Österreich von österreichischen Verlagen verkauft werden, immer noch sehr, sehr viel größer als der Anteil, der in Deutschland verkauft wird. Also bei uns ist es in etwa die Hälfte, würde ich sagen. Also die Hälfte der Bücher in Österreich, die andere Hälfte in Deutschland. Und das, wenn man das aufrechnet, ist doch ja, sehr viel weniger.
Okay, würde jetzt gerne wissen, warum, aber das würde jetzt wahrscheinlich die Grenzen sprengen.
Ja, das würden wir auch gerne wissen. Keine Ahnung, das müssen die Deutschen beantworten, warum sie das...
Weshalb wir Schwierigkeiten haben als kleines Land in Deutschland. Also das ist klar. Also sie sitzen zum Beispiel in Zürich, die Medienredaktionen, die einflussreichen sind in Berlin und Köln und Hamburg. Das sind mal die Beziehungen, die nicht so spielen. Die Vertriebswege sind auch schwieriger. Wir haben andere Produktionskosten. Es ist viel teurer bei uns. Dann ist es einfach so, dass wir kleinere Verlage haben, die meisten außer Diogenes. Und mit in den Buchhandel, in die Fläche nach Deutschland zu kommen, da braucht es Strukturen, da braucht es Verlagsvertreter und so weiter. Es ist einfach in vielerlei Hinsicht schwieriger, von außen quasi in diesen Markt zu kommen. Aber wer das Geschäft ernst nimmt und nicht nur eine Schweizer Nische bespielt, muss natürlich in diesen Markt gehen. Also große Verlage machen 80% und mehr ihres Umsatzes in Deutschland. Und in Österreich dann lustigerweise auch wenig. Also wir haben, glaube ich, in Österreich einen Marktanteil von Schweizer Verlagen unter 5% und umgekehrt auch. Aber
es kommt noch was hinzu, nämlich dass die deutschen Verlage sich die österreichischen Autoren schon ab dem ersten oder zweiten Buch krallen. Also ob das
Fußball ein bisschen.
Seit Musil ist, ich meine, ist Rowohlt, Fischer, das waren die beiden Verlage, Jelinek, Ditto. Also wohin man schaut, Menasse, beide Menasse sind in Deutschland, die fangen auch in Deutschland an.
Aber ja, aber das sieht man doch, aber ja bitte, sagen Sie.
Das wäre doch dann eigentlich, um mal auf ein vorheriges Thema zurückzukommen, wäre doch dann doch mal interessant zu überlegen, ob Konzernverlage nicht anders gefördert werden müssten, wenn es eine Förderung gibt als kleine Verlage, weil die dann einfach manchmal doch die Macht auf dem Markt haben, um Autoren sich zu krallen, die vielleicht erfolgsversprechend
sind. Naja, genau, das ist so, dass die gerade die unabhängigen Verlage Pionierarbeit leisten, wirtschaftliches Risiko eingehen, diese unbekannten Autoren zu fördern, bis dann eben der Konzernverlag mit dem entsprechenden Geld kommt und, wie Sie sagen, sich den krallt.
Das ist bei Kunstgalerien genau so. Mhm.
Ja, ich glaube, und das darf man auch nicht so beklagen, das ist auch die Rolle dieser kleinen, Nein, also in der Schweiz ist das ja gang und gäbe, dass Peter Stamm zum Beispiel hat aber einen kleinen Schweizer Verlag angefangen, jetzt bei S. Fischer schon länger. Das muss man so hinnehmen, das ist auch das Geschäft, da muss man das nicht beklagen. Kann man auch keinem Autor übel nehmen, wenn er dann in eine Struktur geht, wo einfach mehr finanzielle Kraft da ist. Und wie Herr Naumann gesagt hat, machen die ja nicht schlechtere Arbeit.
Nein, darum geht es ja nicht. Es geht ja um sozusagen die Arbeit, die und auch das wirtschaftliche Risiko, das die unabhängigen Verlage eingehen, wenn die ersten Bücher dieser Autorinnen und Autoren verlegen.
Da könnte man vielleicht aus dem Fußball sich was abgucken. Es gibt ja Ausbildungsprämien bei Transfers, dass man das auch bei Verlagen so macht, dass die großen deutschen Verlage den Ablösesummen zahlen oder Ausbildungsprämien, die dann immer wieder daran partizipieren. Warum nicht? Kommt mir jetzt gerade als Idee in den Sinn.
Wir haben hier zwei weitere Meldungen aus dem Publikum. Bitte.
Reinhilde Ruprecht aus Göttingen, Verlegerin.
Hallo.
Wir haben eine Interessensgemeinschaft unabhängiger Verlage im Börsenverein, die eine Jahrestagung hatte und genau dieses Thema der Verlagsförderung mit dem Vorsteher Gottfried Horn, diskutiert hat und ihn gefragt hat. Sie gehen mit der Kulturstaatsministerin in diese Buchhandlungen und zeichnen sie aus. Wäre es nicht möglich, dass unabhängige Verlage in ähnlicher Weise gefördert werden? Er hat gesagt, ja, neue Regierung und mal gucken und so. Es hat sich niemand im ganzen Saal gemeldet, der sagt, hallo, in 14 Tagen, da ist in Düsseldorf so eine Tagung und da reden wir genau darüber und wir haben auch schon einen Entwurf für so eine Düsseldorfer Erklärung. Das haben wir dann alles erst hinterher erfahren. Es besteht so ein bisschen der Verdacht, dass sie belletristische Verlage lieber unter sich bleiben wollten und viele, viele unabhängige Verlage sind einfach im Fachbuch tätig. Und das, was an Neuerscheinungen produziert wird, ist eben nicht der Autor, der so talkshowfähig ist. Aber auch wir Fachbuchverlage sind am knappsten, können Förderung gut gebrauchen.
Das hat ja Daniel Landorf ja noch darauf hingewiesen, dass in der Schweiz das Verlagsförderungsmodell ja eben auch gerade Sachbücher und Kinderbücher mit einbezieht.
Bitte. Ja, ich kann da vielleicht kurz drauf auch kurz eingehen. Mein Name ist Ulrike Helmer, Ulrike Helmer Verlag, unabhängiger deutscher Verlag, seit 30 Jahren am Markt. Wir sind hier auch vertreten mit eigenem Stand, der bisher nicht gesponsert worden ist. Ich möchte ein bisschen so die Perspektive etwas weiten. Also die Düsseldorfer Erklärung, an der ich auch mitgearbeitet habe, es sind einige Verlage da zusammengekommen und es war erstmal nur ein Anfang. Das möchte ich betonen. Das wurde also damit nicht jemand ausgeschlossen, der Fachbücher oder die Fachbücher verlegt oder andere unabhängige Verlage, die in dem Moment nicht da waren. Es war also ein Anfang, um auch überzeichnete Positionen mal zu markieren und zu sagen, so, wir fangen jetzt auch mal an, über die Verlagssituation in Deutschland zu diskutieren, zu reden und uns einfach auch mal bemerkbar zu machen. Ein Stichwort in der Veranstaltung war sichtbar machen. Mhm. Im Gegensatz zum Kunstbetrieb ist das Bild, was wir tagtäglich malen, nicht sichtbar einfach, sondern wenn wir Bücher machen, müssen wir die Bücher und die Autorinnen und die Autoren sichtbar machen und wir führen auch zum Teil sozusagen den Pinsel mit in den Lektoraten. Also wir sind keine Künstler, natürlich, kein Verleger, keine Verlegerin ist Künstler. Aber wir unterstützen sehr aktiv in den Lektoraten, dass eine Kunst entsteht, dass Kulturgut Buch als Kunstwerk auch entsteht, einmal als Kunstwerk und zweitens, wir wirken ganz stark daran mit, dass die Bücher als Träger von Aufklärung, von Demokratie, von Werten am Markt sind, die wir verteidigen müssen in diesem Land und nicht nur in diesem Land. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, viele solche Bücher leben von der Arbeit der unabhängigen Verlage, ob sie nun klein oder groß sind, will ich jetzt in Metern nicht ausrechnen. Aber ich kann Ihnen versichern, von den kleineren Dimensionen ausgesprochen, in denen ich zum Beispiel seit 30 Jahren unterwegs bin, ist es Hard Work, Bücher zu machen, auf diesem Niveau dran zu bleiben und wirklich nicht aufzugeben. Also, wir haben aber eine völlig veränderte Kultursituation, Politiksituation in Deutschland. Wir haben Menschen, die zu uns kommen oder Menschen, denen wir immer wieder neu erklären müssen, was ist denn Aufklärung, was ist denn das, wofür wir hier sind. Und da möchten wir eben auch unsere Werte sichtbar machen können und das sind unsere Bücher. Und es kommt dazu, dass gleichzeitig es natürlich auch Entwicklungen gibt wie Self-Publishing und so weiter. Also die Idee immer stärker wird, och, was sind denn eigentlich mit diesen Verlagen, was ist denn damit eigentlich? Wir haben die Urheberrechtsdiskussion, wir haben VG Wort, Verwertungsgesellschaftswort, zurück erstatten müssen wir Verlage in extremen Höhen. Alles das hat uns zu dem Anfang geführt, eine Düsseldorfer Erklärung zu formulieren. Niemand ist ausgeschlossen, jeder ist eingeladen. Ich finde aber auch, dass es nicht unbedingt jetzt nur ein Gegenstand von Polemik ist, über den wir reden.
Dankeschön.
Roter Stern. Toll. Die Strümpfe.
Nils, dir hatte ein Spaßvogel einen Aufkleber auf den Rücken geklebt. Bevor du weiterhin hier zur Belustigung damit herumläufst, weise ich dich mal darauf hin.
Ja, Christoph Harker vom Arco Verlag. Also ein paar Dinge zu dieser Diskussion. Also erstmal die Düsseldorfer Erklärung ist kein Auftakt einer solchen Diskussion, aber sie könnte, wenn wir das noch alle gemeinsam und auch mit den kontroversen Stimmen mit Leben füllen, doch einen Meilenstein werden. Das ist meine Hoffnung. Herr Naumann, einige Sachen, die Sie gesagt haben, möchte ich ein bisschen in Frage stellen. Insofern, dieses Bild, das da auch teilweise jetzt in der Öffentlichkeit transportiert wird, naja, das sind in irgendeiner Weise nicht so richtig gut wirtschaftende Unternehmen, die da irgendwie jammern und die Hand aufhalten. Das klingt so immer ein bisschen durch. Da muss man einfach sagen, und das wissen Sie genau, unserem Wachstum und so weiter ist durch infrastrukturelle Dinge, sind Grenzen gesetzt, und das muss man ernst nehmen. Und wir haben andere Beispiele für eine Kulturförderung, die sehr intelligent verstanden hat, wenig Geld einzusetzen. Wir haben das im Bereich des Films, ich meine jetzt nicht die große Filmförderung, sondern die Förderung der Programmkinos, die Ausstattung mit digitaler Technik, die also diese wichtigen Orte von Kultur eigentlich stärker wettbewerbsfähig gehalten hat. Das ist ein gutes Beispiel und lag ja auch dem Buchhaldenitz Preis zugrunde. Und dann muss man sagen, die Vorstellung, hier würde eine staatliche Abhängigkeit entstehen, wenn wir von Summen von, sagen wir mal, 20.000 Euro für eine begrenzte Anzahl von Verlagen vielleicht sprechen. Ich glaube nicht, dass Verlage für 10.000 oder 20.000 Euro in gewisser Weise zu kaufen wären oder da eine Willfährigkeit abzuleiten wäre, das halte ich für absurd. Insofern brauchen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen, und Sie wissen auch, dass solche fünfstelligen Beträge sind ein Zubrot, das hilft und das in bestimmten existenzbedrohenden Situationen, die ja leider einige Verlage auch in den letzten Jahren sozusagen das Leben gekostet haben, eine willkommene Summe sind und eine sehr sinnvolle Unterstützungsmaßnahme. Aber diese Szenarien, die jetzt teilweise da angesprochen worden sind, das möchte ich ganz zurückweisen. Das ist überhaupt nicht realistisch.
Schreiben Sie.
Also, das ist vielleicht ein Missverständnis. Ich glaube nicht, dass irgendein Verlag, der 5.000 oder 6.000 Euro oder vielleicht auch 50.000 Euro bekommt, deswegen plötzlich parteipolitisch korrekte Bücher verlegt. Mein Monitum galt vielmehr dem Auswahlkriterium, den Komitees, die das entscheiden. Das ist für mich eine prinzipielle Gefährdung gewissermaßen der Unabhängigkeit von Verlagen. Und ich habe als Beispiel die Auswahl von Intendanten in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die so objektiv wie nur irgendwie möglich laut Gesetz ist. Selbst die Vertreter des Tierschutzvereins Verbands Deutschlands entscheiden mit, wer ZDF-Intendant wird, laut Staatsvertrag. Also da liegt für mich die Gefahr. Und das zu vermeiden, halte ich für sinnvoll. Und dann noch etwas, was die Filmförderung betrifft. Naja, also das führt dann zu merkwürdigen Asymmetrien und unwuchtigen Entscheidungen. Also dass zum Beispiel der außerordentlich wertvolle Kulturbeitrag Fuck You Goethe 3 mit 2 Millionen Euro am meisten unterstützt wird, obwohl er mindestens 3 Millionen eingespielt hat. Das ist die Konsequenz von Irrationalitäten staatlicher Förderung. Und wenn man das will, dann sind natürlich die großen Verlage, werden dann sofort sagen, wieso kriegen die kleinen Geld? Ich habe doch den ganzen Nabokov verlegt. Warum kriege ich nichts? Das war doch kulturell viel wichtiger als irgendeine Waldfee-Geschichte aus einem kleinen Verlag.
Naja, aber solche
Also diese Diskussionen werden dann auf alle Fälle über die Verlagsbranche herfallen. Und darum bin ich der Meinung, dass die bisherige Förderungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Wolfpreis, besser sind, obwohl ich höre das zum ersten Mal, dass das eben nicht mehr, dass das jetzt von staatlichen Komitees verteilt wird, das Geld.
Vielleicht jetzt hier direkt darauf, ich habe Ihre Wortmeldung gesehen.
Also ich muss es einfach alle mal klarstellen, die Gott-Wolf-Preise werden vom Kuratorium der Gott-Wolf-Stiftung verteilt. Und im Kuratorium sitzt eben kein Verleger, aber da sitzen Journalisten wie Lothar Müller von der Süddeutschen kennen Sie vielleicht, und noch ein paar andere sitzen natürlich auch immer vom BKM drin, aber es ist keine politische oder sonst wie Entscheidung, es ist einfach eine Entscheidung von Leuten, es sind auch Buchhändler drin, die Annegret Schuld aus Hamburg kennen Sie möglicherweise sogar auch, und das sind alles sehr kompetente Leute, die darüber entscheiden, aber eben keine Verleger, das ist das Hauptkriterium. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Es gibt ja in der Kulturförderung in Deutschland durchaus Mittel und Wege, wir haben ja Geld, wir haben zum Beispiel eine Bundeskulturstiftung, nur bei der Bundeskulturstiftung können wir Verlage kein Geld beantragen. Während Theater das können, während Ausstellungen das können, während Museen das können, alle können das, nur wir können es nicht. Wir können es aus dem einfachen Grund nicht, weil die Mindestantragssumme 100.000 Euro beträgt. Und wir haben nun mal keine Projekte, die 100.000 Euro kosten, deswegen können wir da nicht beantragen. Das ist sozusagen Catch-22, also die Bundeskulturstiftung sagt, wir fördern zwar Kultur, aber wir fördern nur Kultur, die wahnsinnig teuer ist, und so teure Sachen können wir nicht machen. Und damit sind wir dort ausgeschlossen. Und das ist auch ungerecht, weil eigentlich sollte die Bundeskulturstiftung durchweg Kultur fördern und nicht alle Kultur außer der Literatur.
Haben Sie völlig recht, gebe ich zu. Gleichzeitig ist aber Karl Wolf zum Beispiel mit seiner Kafka-Ausgabe, das dürfte weit über 100.000 kosten. Weiß nicht.
Ja, aber weil Sie das jetzt gerade, natürlich haben große Verlage auch Möglichkeiten, Förderung in verschiedenster Art und Weise in Anspruch zu nehmen, Übersetzungsförderung und so weiter und so weiter. Die sind ja nicht davon ausgeschlossen. Hier vorne meine.
Nochmal zur Förderung der kleinen Verlage und der Vergabe dieser entsprechenden Fördermittel, wenn sie denn einmal käme. Also es hört sich so ein bisschen so an, man kann jetzt die kleinen Verlage nicht fördern, weil dann Gremien gebildet würden, die politisch besetzt sind und das die Inhalte der Verlage beeinflussen könnte. Es klingt zum einen so ein bisschen danach, wir wären besser dran, wenn wir ARD und ZDF und Deutschlandradio abschaffen würden, weil die ja eben genauso besetzt und gefördert werden. Und zum anderen, wie sähe dann die Verlagslandschaft aus, wenn es nur noch Konzernverlage gäbe? Und da schließt sich die Frage an, fehlt Ihnen vielleicht einfach ein bisschen der Mut, Herr Naumann, mal neue Wege zu gehen?
Jetzt bin ich 76 Jahre alt, muss ich sagen. Nee, ich muss keine neuen Wege mehr gehen. Ich habe für den deutschen Buchhandel genug gemacht und auch für die Verlage als Politiker. Aber ich bin gleichzeitig durchaus der Meinung, dass man natürlich kann man sich eine Menge Sachen überlegen. Ich habe aber eine ganz andere, wenn Sie so wollen, großvolumigere Vorstellung. Wo hapert es denn wirklich im deutschen Buchhandel? Na, an Kunden. Es werden immer weniger Bücher gekauft. Woran liegt das? Was kann der Staat da machen? Na, der Staat ist zuständig für die Schulen. Der Staat setzt aber in einer Passion, wie ich das überhaupt noch nicht erlebt habe, jetzt auf den Digitalismus der deutschen Kultur. In anderen Worten, die Digitalisierung von allem und jedem, Wirtschaft 04 oder wie man das jetzt heißt, oder 4.0, und eine neue Staatsministerin aus Bad Kissingen, die ist jetzt zuständig für die Kultur, für die digitale Zukunft der Republik und so weiter und so weiter. In anderen Worten, da, wo der Staat meines Erachtens aus meiner altmodischen, kulturpolitisch altmodischen Perspektive Einfluss nehmen könnte, nämlich auf die Lesekultur, um das Wort da mal zu malträtieren, in den Schulen. Das wäre für mich einer der wesentlichen Wege, die Kundschaft wieder zurückzubringen in die Buchhandlung, statt immer nur zu sagen, alle müssen Tablets haben, jeder Schüler muss einen PC vor sich haben. Ich will das jetzt mal, um es mal ganz privat zu machen. Mein Sohn ist ein ziemlich bedeutender, das bleibt ja unter uns, Professor für Algorithmen, spezialisiert darauf, also für Informatik in Potsdam. Seine Kinder dürfen kein Fernsehen, lesen wie verrückt, ganz einfach, kriegen auch nicht den Zugang zu Tablets, vielleicht 20 Minuten am Tag, und ansonsten lesen sie. Nun kann man sagen, das ist die private Entscheidung irgendeines Mannes, den ich zufälligerweise kenne und der mein Sohn ist. Wenn es aber so weit bekäme, dass den Schülern respektive den Eltern in Deutschland beigebracht wird, dass die Zukunft dieser Nation nicht in der Fähigkeit ist, internetfähig zu sein, webfähig zu sein, den Digitalismus so zu verinnerlicht zu haben, dass sie überhaupt nicht mehr glauben, dass man eine Buchseite umblättern darf, statt es wegzuwischen. Wenn das nicht geschieht, dann werden die Verlage und die Buchhandlungen in eine wesentlich größere Kulturkrise kommen. Davon bin ich fest überzeugt, das mögen Sie als Kulturpessimismus bezeichnen. Aber das sind jedenfalls meine, wenn Sie so wollen, anekdotischen Erfahrungen von denen ich ausgehe und auch weiß, dass sie in den Untersuchungen in Amerika bereits bestätigt werden, dass Kinder, die praktisch keine Erfahrung mit Büchern mehr haben, auf alle Fälle nicht die Konzentrationsfähigkeit haben. Wozu das dann führt, weiß ich nicht, wie Kinder, die Bücher lesen. Da gibt es inzwischen riesige Untersuchungen dazu. Und dann fragt man sich natürlich, ist das nicht ein Weg, etwas dem Verlagswesen in Deutschland und dem Buchhandel auf die Beine oder aufs Fahrrad zu helfen? Meines Erachtens ja. Aber es beantwortet nicht Ihre Frage. Entschuldigen Sie, dass ich das mal loswerden musste. Es beantwortet nicht Ihre Frage, ich bin ja nicht prinzipiell gegen Förderung von Verlagen. Ich habe nur auf die Gefahren hingewiesen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass die Politik eine Menge schon gemacht hat, obwohl Herr Böhm das vergessen hatte.
Naja, damit wir das jetzt mal ausräumen. Ich hatte Sie am Anfang danach gefragt, nach diesen konkreten Forderungen. Es tut mir leid, dass ich mich kurz gefasst habe, Ihre Verdienste um die deutsche Verlagsförderung nicht ausführlich geschildert zu haben. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie das nachgeholt haben. Jetzt bitte fragen.
Ja, guten Tag, Lutz Kraner, Eichenspinner Verlag. Ich möchte es nochmal versuchen, auf eine ganz einfache Formel zu bringen. Es gibt in diesem Land de facto Menschen, die sehr, sehr viel Arbeit investieren, um sehr, sehr gute Bücher zu produzieren. Sie können von dieser Arbeit aber nicht gut bzw. nur immer schlechter leben. Und die Frage ist einfach an die Politik, wollen wir dem entgegensteuern oder wollen wir diese Entwicklung akzeptieren? Das ist, glaube ich, die Grundfrage.
Frau Fab, die einzige aktive Politikerin am Tisch wäre die Angesprochene.
Ja, Herr Böhm, so ist es. Ich finde das natürlich, also es ist ja mal sozusagen sehr zugespitzt und auch nicht einfach so zu beantworten. Natürlich wird jetzt jeder hier im Saal sagen, wir wollen natürlich alles tun, was möglich ist, damit möglichst viele solcher, ich sage es jetzt mal, Kulturarbeit etwas übergreifend auch weiter möglich ist. Und auch wenn eben die eine Dame, da sind sie noch, ist die Wandung verdeckt, sagte, bei den Malern ist das ja ganz anders. Die Galeristen leben genau in dem gleichen Konflikt. Ich kann Ihnen das nachher gerne auch mal ausführlicher erläutern. Das ist genau das Gleiche. Man begleitet Künstler gerade in dieser frühen Zeit zum Beispiel, um ihnen, und das sind natürlich bei Autoren ist es das Gleiche, investiert viel, 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 viel Arbeit und viele Gespräche und viel Zeit in diese Entwicklung. Und die Frage ist, rechnet sich das je? Bekomme ich das irgendwann mal so, dass ich diese Galerie oder diesen kleinen Verlag überhaupt in Zukunft finanzieren kann? Ich glaube, die Konflikte sind wirklich die gleichen und sie sind nicht so einfach zu lösen, dass man jetzt hier so eine klare Antwort geben könnte, so nach dem Motto, wir machen jetzt erstens, zweitens, drittens und dann ist alles paletti. Natürlich, ich sage es nochmal, man muss über Verbesserung von Rahmenbedingungen nachdenken, soweit die möglich sind. Herr Naumann hat ja einige schon genannt, die im Bereich Steuern zum Beispiel liegen und solche Dinge, das ist die Aufgabe des Staates. Aber ich glaube, solange wir das Wirtschaftsmodell haben, wie wir es jetzt haben, kann es, und ich würde es auch nicht empfehlen, aus vielen Überlegungen, die hier schon genannt worden sind, kann es nicht Aufgabe des Staates sein, sozusagen die wirtschaftliche Absicherung von im Kulturbereich Tätigen zu sein. Wo ich mir noch vielleicht bessere Zusammenarbeit vorstellen könnte, da würde ich gerne auch noch mal mich ein bisschen kundig machen, ist ja dieser politisch hippe Bereich der Kreativindustrie. Da liegt bei allen Wirtschaftsministerien des Landes sehr viel Geld. Und ich frage mich unentwegt, wofür das eigentlich ausgegeben wird. Und ob das wirklich an den richtigen Stellen landet. Und das ist so ein Thema, was ich mir auch gerne mal vornehmen möchte, um sich da nochmal zu sehen, gibt es da nicht auch Möglichkeiten, genau das zu tun, was Sie, also in der richtigen Form, die auch rechtlich zulässig sind, ich sage nochmal, unterschätzen Sie nicht das EU-Recht, dass man da durch diesen Kreativbereich, diesen sogenannten, vielleicht Hilfestellung leisten kann. Da bin ich ehrlich gesagt, weil ich mich damit auch noch nicht beschäftige, aber nicht fit. Aber das wäre so eine Möglichkeit. Der ist ja gedacht, dass auch, sage ich mal, Grafiker, Designer, Internetkünstler eben sozusagen einen Einstieg in eine wirtschaftliche Betätigung bekommen. Warum nicht auch Verlage? Vielleicht weiß das aber auch jemand von Ihnen. Ich weiß es nicht im Moment.
Nur als ganz kleine Ergänzung geht auch ganz schnell vielleicht nochmal der Hinweis, dass man das Gut Buch, das Kulturgut Buch auch nochmal als besonderes Produkt mitreflektieren sollte und es nicht sozusagen, also sich zumindest fragen müsste, ob man es wirklich in den gängigen Marktmechanismen verankert sehen will oder eben nicht auch in Schutz nehmen möchte. Das frage ich insofern, als dass erstens klar ist, dass man heutzutage mit diesem Produkt nur noch sehr, sehr wenig Gewinn erzielen kann. Haben Sie ja auch selber schon beschrieben, dass auch die Gruppe der möglichen Produktempfänger immer weiter abnimmt und die Frage ist eben, ob man das akzeptiert oder gegensteuert. Der zweite Punkt ist auch da ein Unterschied zwischen bildender Kunst und Buch. An dem Einzelobjekt verdient man eben auch ganz, ganz wenig. Also ein Buch ist nun mal ein erstmal geringer Geldbetrag, der also sozusagen auch nochmal was Besonderes ist, was die Gewinnspanne anbetrifft. Und als drittes noch der Hinweis, dass das kommerziell erfolgreiche Buch eben nicht per se das gute Buch sein muss, sondern eben gute Bücher möglicherweise eben keinen Erfolg beim Massenpublikum haben.
Gut, ich möchte nur noch einfach einwerfen hier, es gibt natürlich die Argumente zu sagen, wir machen tolle Sachen und der Staat soll uns dafür jetzt fördern, das zieht natürlich nicht, das ist zu wenig. Nur weil jemand guten Willen hat und ein schönes Buch glaubt gemacht zu haben, ist das noch kein Grund, um bei der Politik, oder mindestens kein Argument, das so stark ist, dass die Politik einem Geld gibt. Aber ich glaube, heute sind genügend Argumente gefallen, weshalb was Verlage leisten. Und ich plädiere nochmal, den Versuch zu machen, mit rationalen Kriterien dahinter zu gehen, versuchen auch zu begründen, weshalb man wofür das Geld braucht, wer bekommt das, wer vergibt das und nicht einfach zu schnell quasi in die Rolle des Bittstellers, wir sind arm, wir brauchen Geld, gebt uns das, sondern wirklich mit Argumenten und dann, wir haben in der Schweiz etwa 12 Jahre dafür gekämpft, wenn jetzt diese Initiativen kommen, braucht es vielleicht 5-6 Jahre, aber es wird Möglichkeiten geben und ich glaube, es muss die Politik auch in Deutschland sehen und was sie ja schon machen für Verlage, dass man das noch ein bisschen stringenter macht, dass hier Verlage eine wichtige Rolle haben und da gehört Leseförderung dazu, Autorenförderung, aber eben auch, dass man sich überlegt, wie kann man die Verlage stärken und da gibt es Instrumente und da ermutige ich einfach, sie weiterzumachen. Irgendwann fällt der Groschen und gibt es vielleicht auch ein Modell, das für Deutschland besser passt, als was wir jetzt für die Schweiz versuchen aufzubauen.
Also Leseförderung ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, wie etwas nicht glücklich läuft und wie es an den Interessen der meisten Verlage, die hier vertreten sind, vorbeiläuft. Wir haben einen sehr, sehr großen Markt, zum Beispiel bei Schullektüren. Also beliebte Schullektüren sind ja teilweise in Millionenauflagen. Die Profiteure dieses Marktes sind etwa 5-6 Verlage und Verlagsgruppen, die den Markt also ganz klar beherrschen. Wir haben eine Entwicklung im Kinder- und Jugendbuch, wo wir Dumpingpreise teilweise Dumpingpreise haben durch eigentlich, denkt man, ganz schöne Reihen wie die Süddeutsche Bibliothek, aber wenn man Bücher in der Schule für 4,99 kaufen kann, ist ein Buch mit 12 oder 14 Euro einfach nicht mehr marktfähig. Also es ist ein sehr schönes Beispiel, wo es Probleme gibt. Es gibt eine, auch politisch, kulturpolitisch teilweise eine Gleichmacherei, das heißt, dass in bestimmten Bundesländern dann nur noch die gleichen Titel gelesen werden und so weiter für bestimmte Jahrgangsstufen. Es ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo uns die bisherige Praxis überhaupt nicht weiterhilft und die meisten Verlage hier werden auch nicht davon profitieren, dass Kinder wie meine Tochter alle 7000 Seiten Harry Potter gelesen haben. Ja, davon profitieren andere Verlage. Also die unabhängigen kleineren und mittleren Verlage kommen überhaupt nicht da rein. Und also es gibt sehr viele solcher Beispiele, Leseförderung gut, ob man jetzt Fernsehen gegen Bücher ausspielen muss, weiß ich nicht, finde ich auch nicht so glücklich, aber ja, wir haben wirklich andere Probleme und wir bräuchten Maßnahmen auf allen Ebenen, die uns erreichen und das ist vielleicht eher ein schlechtes Beispiel.
Bitte. Ich würde jedenfalls das nur gerne insofern kommentieren, Also ich glaube, ich habe es so verstanden, dass die Leseförderung ja nicht in erster Linie gedacht ist, um einen unmittelbaren Effekt zu erzielen, indem eben dann die Bücher, die Sie produzieren, in die Leseförderung reingehen. Das wäre schön, ohne jede Frage. Es geht aber doch darum, dass es überhaupt noch gelesen wird. Und dass wir später, dass man damit Kindern und Jugendlichen, ich sage jetzt mal, die Tür aufmacht, dass sie vielleicht später auch mal ein anderes Buch kaufen. Das glaube ich, ist der Sinn der Leseförderung.
Stefan Weidler hatte sich noch gemeldet und angesichts der Tatsache, dass so unsere Diskussionszeit langsam zu Ende geht.
Angesichts der Tatsache mache ich es besonders lang. Nee. Tatsächlich müssen wir noch einen anderen Punkt bedenken. Wir unabhängige Verlage sind ja auch ein Teil des Erbes, des literarischen Erbes, das wir pflegen. Das pflegen wir sehr viel mehr als die großen Verlage. Und ich will da mal ein wirklich ganz konkretes Beispiel nennen. Anna Jung hat gerade verdienstvollerweise eins meiner Lieblingsbücher neu aufgelegt, Esch oder die Anarchie von Hermann Broch, der dritte Teil der Schlafwandler. Das kann sie in Österreich machen, weil sie gefördert wird. Ich hätte das auch gerne gemacht, ich kann es aber nicht machen. Ich hätte es niemals machen können, weil ich hätte niemals die Herstellungskosten reinspielen können. Du gehst von einer verkauften Auflage von 500 bis 700 aus und bist der Optimistin, dass du das schaffst. Aber du kannst dir das leisten, ich kann mir das nicht leisten. Und wenn wir das wollen, wenn wir die Vergangenheit am Leben erhalten wollen, wenn wir nicht nur junge, hippe Autoren, die über das Digitale schreiben und über digitale Kanäle kommen, wenn wir unsere Vergangenheit ernst nehmen wollen, wenn wir die am Leben erhalten wollen, dann brauchen wir Verlage wie Elfenbein, die Pierre de Ronsard veröffentlichen. Dann brauchen wir Verlage wie die Edition Rugerup, die jetzt gerade auch ausgezeichnet wird, die einen polnischen Autor Jan Kochanowski aus dem 16. Jahrhundert veröffentlicht, in neuen Übersetzungen, so dass sie jetzt zugänglich sind. Wenn wir das alles behalten wollen, dann müssen wir unabhängige Verlage fördern, sonst verlieren wir das. Und zwar innerhalb der nächsten 10 Jahre ist es dann weg.
Sehen Sie diese Dringlichkeit auch?
Wenn ich noch mal kurz gegen den Stachel löcken darf. Der Kollege Humann, Ex-Rowold, war, glaube ich, der 20. Lektor, dem Harry Potter angeboten worden ist. Der hat es genommen. Das war der kleine Carlsen Verlag mit Comicbooks, intelligenten Comicbooks. Das heißt, es ist nicht automatisch so, dass diese Bestseller gewissermaßen immer bei den großen Verlagen eintreffen. Zweitens, wir alle kennen den Rauchverlag. Ich meine, der hat jahrzehntelang eigentlich nur wegen des Zugriffs auf den kleinen Prinzen gelebt. Inzwischen gibt es überhaupt den Verlag nur noch als Buch unter diesem Titel. Und in anderen Worten, es ist nicht alles gewissermaßen vom Schicksal vorbestimmt, sondern hin und wieder hat man auch Glück als Kleinverleger. Und was die alten Bücherweis betrifft, ich habe das nun ein paar Jahre lang in der anderen Bibliothek gemacht. Das ist ganz interessant. Diese Bibliothek hat immer 4.000 bis 5.000, egal was sie machen, 4.000 bis 5.000 Exemplare verkauft. Und manchmal 20.000. Aber in erster Linie 4.000 bis 5.000. Eine Mischkalkulation könnte man sich da gar nicht drauf einlassen. Und schließlich und zuletzt, das prinzipielle Problem in Deutschland ist, was die Verlage betrifft und die Buchhandlungen, haben wir etwas hier nicht erwähnt. Es gibt immer weniger Buchhandlungen in Deutschland, immer weniger unabhängige Buchhandlungen. Und was kann der Staat dagegen tun? Ich weiß es nicht. Ich kann nur eines sagen, wir leben in einer Zeit, und in der ein amerikanischer Präsident stolz sagt, dass er nie ein Buch gelesen hat. Und das fällt dem auch schwer, weil als ich in New York lebte, gab es, glaube ich, noch so 30 oder 40 unabhängige Buchhandlungen und in ganz Amerika 800 im ganzen Land. Und entsprechend verhält sich dann auch dieses Land zu sich selbst, um es mal sehr milde zu sagen. In anderen Worten, die Aufgaben des Staates können nicht nur daran liegen, individuelle Verlage und individuelle Buchhandlungen zu fördern, sondern es muss eine Lesekultur, um das nochmal zu benutzen, dieses Wortes, in den Schulen gepflegt werden und in den Familien. Und die Frage ist wirklich, es ist natürlich nicht die Aufgabe des Staates, die Familien zu indoktrinieren, sondern wie das funktioniert, ist für mich weiterhin ein soziologisches Rätsel. Wie kommt es, dass in vielen Familien in Deutschland überhaupt kein Buch da ist? Und das ist eine Frage, die sich mir jedenfalls gewissermaßen altersbedingt mit einem sehr pessimistischen Unterton stellt.
Naja, was Sie gerade gesagt haben, der Staat nimmt wahr, dass die unabhängigen Buchhandlungen bedroht sind und deswegen hat er diesen Buchhandelspreis geschaffen. Da hat der Staat also eingegriffen. Deswegen ist nicht ganz nachvollziehbar, warum das jetzt hier für die unabhängigen Verleger nicht der Fall sein sollte. Aber Anna Jung hat noch eine
Frage. Ach so, nein, ich wollte noch kurz was sagen zu dem, was Stefan Weidle vorhin gesagt hat und dazu, dass Herr Naumann vorhin gemeint hat, dass zum Beispiel Robert Musil und so weiter, dass das bei Rowohlt ist. Rowohlt hat tatsächlich beschlossen, Musil nicht mehr weiterzumachen und hat es aufgegeben, weswegen wir jetzt den Musil übernommen haben und die Gesamtausgabe von Musil jetzt bei Jung und Jung erscheint, was natürlich auch nur möglich ist, weil wir glücklicherweise dafür Förderung bekommen, weil das sonst tatsächlich sich wahrscheinlich nicht rechnen würde. Aber soll sowas wie Robert Musil einfach verschwinden?
Ich bin völlig von den Socken. Was passiert da in Rheinbeck? Das kann ich zu fassen.
Tja. Wenn es keine Fragen mehr gibt, versuche ich mich an einem Schlussresümee, also die Düsseldorfer Erklärung, ist ja hier immer wieder auch betont worden, ist ein Versuch. Wir haben aus der Schweiz gehört, es gibt Modelle, die funktionieren auf der Basis der Rationalität. Ich sehe hier auch vieles Rationale. Wir haben auf die Bedeutung, auf den Wert, Stefan Weidler hat das ja gerade nochmal gesagt, die Bedeutung der Verlage für den Erhalt des kulturellen Erbes gehört. Sie haben auch gehört, was passiert, wenn die Verlage nicht mehr gefördert werden, dann gibt es eben keinen Robert Musil mehr. Das war ein Zwischenstadium. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in dieser Diskussion, vielleicht hier, vielleicht schon in Frankfurt auf der Buchmesse. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, vielen Dank für Ihre Diskussionsbeiträge. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.